True Crime Lübeck. Verbrechen aus der Nachbarschaft. Ein Podcast der Lübecker Nachrichten.
Das Telefon klingelte und ich dachte, es wäre unsere Tochter und bin ran und sehe schon die Telefonnummer. Nein, das ist nichts Gutes. Naja, und melde mich mit Hallo und dann kam eben eine weinerliche Männerstimme und Mama, ich habe einen Unfall gehabt, du musst mir helfen, ich bin bei der Polizei.
Hier haben wir gerade Gisela aus Lübeck gehört, die einen ganz mysteriösen Anruf bekommen hat. Und vielleicht haben Sie ja auch schon mal so einen Anruf bekommen. Es handelt sich dabei um einen sogenannten Schockanruf.
Genau, und um dieses Thema soll es in der heutigen Folge von True Crime Lübeck gehen.
Genau, und da werden Sie unter anderem erfahren, wie man richtig reagiert, wenn man so einen Anruf bekommt und auch, was aus dem Fall von Gisela geworden ist. Denn, so viel können wir schon verraten, sie hat sich mit dem Betrüger getroffen.
Und bevor wir es vergessen, stellen wir uns auch noch mal ganz kurz vor. Mein Name ist Rabea Osul und mit mir am Mikro ist mein Kollege Sven Wede.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Lübeck.
Sven, gleich am Anfang habe ich mal eine Frage an dich. Hast du denn mit solchen Schockanrufen oder man kennt es ja auch, dass man so WhatsApp-Nachrichten bekommt, hast du damit schon mal selber Erfahrung gemacht?
Also so einen Anruf habe ich noch nicht bekommen. Tatsächlich habe ich auch schon mal häufiger diese E-Mails bekommen, in denen man irgendein Erbe versprochen wird, was irgendwo vermeintlich im Ausland liegt und mehrere Millionen wert ist. Und häufiger habe ich auch schon mal so WhatsApp- und SMS-Nachrichten bekommen, wo sich dann jemand als eines meiner Kinder ausgegeben hat und ganz dringend Geld brauchte. Und tatsächlich habe ich mir auch schon mal häufiger den Spaß erlaubt und bin dann darauf eingegangen, zum Schein. Und zwar aus dem Grund, weil ich habe mir gedacht, naja, wenn ich mir jetzt mit denen ein bisschen schreibe, dann haben sie ja keine Zeit, andere Leute reinzulegen. Und das habe ich schon ein paar Mal gemacht, ja.
Erzähl mal, was haben die denn so genau geschrieben und wie hast du darauf geantwortet?
Ach, also zum Beispiel der Fall, den ich noch erinnere. Ich glaube, da ging es darum, dass der Laptop kaputt gegangen ist und sie jetzt leider gerade nicht an Geld kam und ich, ob ich da nicht was überweisen konnte und so. Und ich habe dann immer sehr mitleidig dann geantwortet, ach Mensch, das ist aber traurig. Und habe dann aber einfach immer nochmal Fragen gestellt. Wie ist er denn kaputt gegangen? Wie konnte das denn passieren? Und hast du wieder nicht aufgepasst und so? Und so haben wir uns ein bisschen länger geschrieben. Und irgendwann, als ich dann genug hatte, habe ich demjenigen noch ein paar Sätze geschrieben, ob er eigentlich weiß, was er da sein Opfer mit antut.
Und die Person hatte dann auch auf alles eine Antwort.
Ja, da hatte sie auf alles eine Antwort. Und als ich sie dann aber gefragt habe, ob sie sicher ist, ob sie weiß, was sie da dem Menschen mit antut, da hat sie dann natürlich nicht mehr geschrieben, sondern ganz schnell ihren gesamten Chatverlauf gelöscht.
Okay, krass. Hast du das denn der Polizei auch gemeldet oder so? Oder wie ging die Sache dann aus?
Tatsächlich habe ich mal angerufen, da dann bei der Polizeiwache, aber man muss sagen, das passiert halt so häufig, da können die dann auch nichts machen. Da gab es dann, hatten die jetzt auch kein Interesse sozusagen an diesem Chatverlauf. Hm. Aber was ich vielleicht auch noch erzählen kann, was auch eine sehr, in Anführungszeichen lustige Geschichte war, habe ich mir auch mit jemandem geschrieben und am Ende habe ich mir gedacht, mache ich es einfach andersrum und habe die Person, den Betrüger um Geld angebettelt. Ja, da hatten die dann auch kein Interesse mehr. Da war das Gespräch schnell beendet.
Okay, und dann haben die auch alles gelöscht, oder?
Ja, genau. Das haben die sich dann wahrscheinlich schon gedacht.
Ja, spannend auf jeden Fall. Heute wollen wir ja über Gisela und auch ihren Mann Holger sprechen. Die beiden habe ich ausfindig gemacht in Lübeck, weil die nämlich das ganze Spiel, ähnlich wie du, aber sogar noch ein bisschen krasser, mitgespielt haben. Dazu muss man vielleicht sagen, Gisela und Holger heißen in echt auch Gisela und Holger. Wir dürfen sie auch hier beim Vornamen nennen, aber sie hatten mich gebeten, nicht den Nachnamen mitzunennen, weil sie da so ein bisschen vorsichtig sein wollen. Die hatten ja Kontakt mit den Trickbetrügern und wollen da jetzt nicht noch mehr Aufsehen erregen.
Genau, ne? Da wollen sie natürlich anonym bleiben. Und du hast ja dann Gisela und Holger ja auch besucht. Kannst du uns vielleicht einmal so kurz erzählen, wem wir da so vor uns haben? Wer das denn ist, die beiden?
Ja, Gisela und Holger wohnen, wie schon gesagt, in Lübeck, in einem Mehrfamilienhaus, in einer ganz hellen, etwas größeren Wohnung. Die beiden sind schon in Rente, sind in ihren 70ern. Und ja, zwei sehr aufgeschlossene freundliche Menschen, die aber, wie wir ja noch erfahren werden, auch eine ganze Menge Mut haben.
Ja, ein bisschen detektivisches Gespür.
Richtig. Als die beiden im Sommer ihren Schockanruf bekommen haben, da haben die, wie schon gesagt, das Spiel mitgespielt. Wir hatten ja eben schon gehört, Gisela ist ans Telefon gegangen und am anderen Ende der Leitung war eine Männerstimme, die geweint hat und behauptet hat, dass es ihr Sohn ist. Für Gisela war dann sofort klar, dass es nicht echt ist, sondern dass es sich um einen Betrug handelt, denn Gisela und Holger haben gar keinen Sohn, sondern eine Tochter. Gisela hat dann aber nicht gleich aufgelegt. Und wie das Telefonat weitergegangen ist, das hören wir uns jetzt nochmal von ihr an.
So, und dann kam ein Polizist, nannte Namen, weiß ich nicht mehr, und erzählte mir, dass mein Sohn einen Unfall gehabt hätte und er müsste jetzt aber erstmal fragen, ob er auch bei der richtigen Adresse ist. Name von meinem Sohn und naja, da habe ich kann gar nicht mehr sagen, welchen Namen ich gesagt habe, habe ich ihm irgendeinen Namen erzählt, Geburtsdatum, habe ich ihm irgendwas erzählt und ja, er wohnt zurzeit bei uns. Ja, und der sogenannte Polizist meinte dann, ja, stimmt alles. Naja, und er erzählte mir dann, mein Sohn hätte einen Unfall, hat eine Radfahrerin angefahren und die ist noch an der Unfallstelle verstorben und hinterlässt zwei kleine Kinder. Naja, und ich dann, oh Gott, und wie schlimm. Und ja, und er müsste jetzt eben, er bleibt für 6 Wochen, müsste er da in Untersuchungshaft bleiben, es sei denn, ich zahle eine Kaution von 70.000.
Ja, 70.000 Euro ist eine ganze Menge, würde ich sagen.
Ja.
Das hat sich auch Gisela gedacht und dem Mann am Telefon gesagt, dass sie so viel Geld leider gar nicht im Haus hat. Aber sie tut total verzweifelt. Sie simuliert, dass sie weint, um den Betrüger in Schach zu halten. Der soll ihr natürlich nicht auf die Schliche kommen, dass sie weiß, dass er ein Betrüger ist.
Genau, sie hat sozusagen den Betrüger betrogen.
Ganz genau.
Und das, ich finde, man konnte eben auch schon, ich kann mir vorstellen, dass sie das richtig gut gemacht hat.
Ja, ich glaube das auch. Leider waren wir ja bei dem Telefonat nicht dabei, sondern können es uns nur im Nachhinein nochmal erzählen lassen. Aber ich traue Gisela das auf jeden Fall auch zu. Der vermeintliche Polizist am Telefon sagt dann, dass er jetzt mal mit einem Staatsanwalt sprechen müsste. Und dann gibt's erstmal eine lange Pause, aber Gisela soll unbedingt am Telefon bleiben. Dann kommt irgendwann der vermeintliche Staatsanwalt ans Telefon und sagt ihr auch nochmal, sie dürfe mit niemand anderem reden. Das wäre sonst für ihren Sohn wirklich richtig schlimm. Und dann fragt sie der Staatsanwalt, wie viel Geld sie eigentlich im Haus hat. Und dann sagt Gisela, naja, vielleicht so 10.000 Euro. Dann gibt ihr der Staatsanwalt die Anweisung, dass sie das Geld zählen soll. Und dann lässt sich Gisela wirklich einiges einfallen. Sie nimmt zum Beispiel ihr Portemonnaie und guckt, wie viele Scheine hat sie da drin. Und sie hat vielleicht ein paar 20er und ein 50er oder so. Und dann nimmt sie diese Scheine und zählt. Und wie soll ich das beschreiben? Also sie lässt die quasi immer so durch die Finger gleiten, damit dieses Rascheln von den Geldscheinen zu hören ist und der Betrüger dann denkt, dass sie wirklich so einen Schein nach dem anderen zählt. Und dann sagt sie mal, ja, ich habe hier so und so viele 50er, so und so viel 100er. Und der Mann am Telefon treibt sie die ganze Zeit an, dass sie weitermachen soll. Dann sagt er auch, ob sie Schmuck hat zu Hause. Und sie sagt, ja, aber ich weiß nicht, wie viel und ob das alles echt ist oder was das ist. Und dann fordert er sie auf, dass sie den Schmuck holen soll und fragt sie, wie viel Gold ist dabei, wie viel Silber, gibt es auch Diamanten? Dann soll sie das wiegen. Gisela sagt dann, oh, meine Küchenwaage, die hat gar keine volle Batterie mehr. Aber der Mann am Telefon drängt sie weiter, der macht richtig Druck, sie soll sich was einfallen lassen. Und Gisela holt dann den ganzen Schmuck und sie zählt es hin und her, dass man es klimpern hört und ne, sie versucht es zu beschreiben. Sie denkt sich wirklich alles Mögliche aus, damit der Mann am Telefon, sagen wir mal, besänftigt ist und denkt, dass es da wirklich ordentlich was zu holen gibt.
Also eine richtig gute schauspielerische Leistung von ihr dann.
Ja, auch total kreativ, weil sie musste ja immer wieder improvisieren. Sie hat ja immer wieder neue Anweisungen bekommen und musste sich dann überlegen, wie kann ich das jetzt irgendwie darstellen, ne? Dass der mir glaubt, dass ich wirklich jetzt hier viel Schmuck habe, dass ich viel Geldscheine zähle und so weiter. Und man muss sich auch mal überlegen, währenddessen, also dieses ganze Telefonat geht schon über eine Stunde zu diesem Zeitpunkt. Aber Gisela, so kreativ sie ist und so viel sie sich einfallen lässt, sie macht nebenbei noch was. Und das erzählt sie uns jetzt.
Mein Mann habe ich zwischendurch Zettelchen geschrieben, dass er eben die Polizei informiert, was er gemacht hat, und mussten die Türen ja zuhalten. Er durfte ja keine Geräusche hören, weil er hatte mich gefragt, ob ich alleine bin. Ja, wo denn mein Mann wäre? Ich sag, der fährt Fahrrad, der kommt erst heute Abend.
Während Gisela also mit den Betrügern spricht, hält ihr Mann Holger die Polizei auf dem Laufenden. Jetzt soll Gisela den Schmuck und das Geld verpacken. Sie sagt dann dem Mann am Telefon, dass sie das in eine Kulturtasche tut, und sie holt eine alte leere Tasche, schüttet den Schmuck da rein und die Geldscheine da rein, damit der Betrüger das hört. Ne? Also wie das richtig passiert, dass der Schmuck da so reinklimpert und die Geldscheine rascheln und so. Und sie sagt, ja, ich habe jetzt hier die ganze Tasche voll, die ist total schwer und das ganze Geld und der Schmuck ist da drin. Und dann sagt der Betrüger, dass sich das ein Gutachter ansehen muss. Na, der muss dann den Wert des Schmucks ermitteln und gucken, wie viel Geld ist da drin. Und dieser Gutachter ist aber leider gerade gar nicht erreichbar. Aber zum Glück hat er ja eine Praktikantin. Und die soll dann den ganzen Schmuck und das ganze Geld abholen. Also plant die eine Übergabe.
Ich sage ja, und wo soll das Treffen sein? Und der wusste genau Bescheid. Hier, die Gegend. Er sagt, sie haben ja Norma hier. Ja. Und dann sagt er, ja, bei Norma sollen wir uns dann treffen. Da ist dann eine Frau und die kommt auf mich zu, weil ich habe ihm gesagt, woher soll ich wissen, wer? Ja, sagt er, die kommt auf mich zu. Ich sage, die kennt mich nicht. Ich musste ihm beschreiben, was ich anhab. So, und naja, das habe ich gemacht. Und ja, ich soll mich dann auf den Weg machen. Er hat zwischendurch, habe ich mich anschließend geärgert, gefragt, ob ich ein Handy hätte. Ja, ich hätte ja Nein sagen können.
Als Gisela mir das erzählt hat, da war ich echt richtig baff, weil der Betrüger ja genau wusste, der kannte genau den Ort, wo sie wohnt, der wusste, wie weit entfernt ist da der nächste Supermarkt, und er konnte auch Straßennamen nennen und so weiter. Also wie informiert einfach diese Leute sind, ne, die diese Trickanrufe machen. Die wissen alles, die gucken wahrscheinlich auf Google Maps und so weiter oder im Telefonbuch, wo die Leute wohnen, und checken die ganze Gegend aus. Dazu kommen wir später auch noch, wie die dann nämlich richtig vorgehen und sich diese ganzen Informationen beschaffen. Aber erstmal würde ich jetzt gerne wissen von dir, Sven. Gisela hat uns ja erzählt, dass der sie nach einem Handy gefragt hat. Kannst du dir vorstellen, warum?
Na, ich könnt ihr mir vorstellen, dass sie wahrscheinlich dann gleich über das Handy mit ihm telefonieren soll, damit sie niemanden anders anrufen kann in der Zeit.
Genau, und der Trick daran ist, dass sie aber gleichzeitig auf dem Festnetztelefon nicht auflegen durfte. Also sie musste ihn aufs Handy anrufen, beziehungsweise er hat sie aufs Handy angerufen, und dann sollte sie losgehen mit dem Handy am Ohr, aber gleichzeitig sollte der Anruf auf dem Festnetz gehalten werden. Und das machen die halt damit, also diese Trickbetrüger, damit die sicherstellen, dass zu Hause nicht jemand ist oder halt übers Festnetz dann die Polizei gerufen wird zum Beispiel. Die kontrollieren dann die ganze Zeit weiter, was halt in der Wohnung passiert.
Heftig, ne? Also.
Ja, ich fand das auch echt erstaunlich. Und so interessant, dass Gisela uns da wirklich jetzt mal so einen Einblick gibt, ne? Also was die alles so verlangen und fordern und wie die so aufgestellt sind, ne? Also die haben ja wirklich komplett das Ganze so durchstrukturiert und so durchgetaktet, und um das alles so kontrollieren zu können auch, was passiert, ne?
Quasi bis ins Detail geplant, ne? Um wirklich dann auszuschließen, dass sie da reingelegt werden können, ne? Also selber reingelegt werden können.
Genau.
Obwohl das ja trotzdem in diesem Fall Gisela gelungen ist dann.
Genau, und dazu kommen wir jetzt gleich. Gisela nimmt jetzt also eine leere Handtasche und macht sich auf den Weg zum Norma, wo die Übergabe stattfinden soll. Sie geht aber nicht allein, sondern ihr Mann Holger folgt ihr mit Abstand. Und der ruft zeitgleich bei der Polizei an und informiert die Beamten über den Standort und darüber, wo genau die Übergabe stattfinden soll, nämlich bei Norma. Und Gisela ist ja die ganze Zeit noch am Telefon, telefoniert mit dem Betrüger, und der setzt sie richtig unter Druck und sagt, sie soll schneller gehen. Das würde alles viel zu lange dauern und sie soll sich mal beeilen. Aber Gisela, die ja weiß, dass Holger mit der Polizei telefoniert, versucht natürlich Zeit zu schinden, damit dann die Polizisten mehr Zeit haben, dahin zu kommen. Der Weg ist aber ja gar nicht so weit und dann trifft Gisela schon bald auf eine Person. Und wie das vonstatten gegangen ist, erzählt sie uns jetzt auch nochmal.
Naja, und ich bin dann eben ja normal dahin gegangen. Wir sind, Ratzeburger Allee ist eine Bushaltestelle und dann kam da eine junge Frau auf mich zu. Ups, denke ich, was will die? Und stand vor mir und er am Telefon, ich denke, irgendwo war jemand, hat's gesehen. Weil er am Telefon sagte, nun geben Sie ihr das, nun geben Sie es. Ich sag, wir sind ja noch nicht bei Norma. Aber Sie sollen ihr das geben, das ist sie und geben Sie ihr denn jetzt die Tasche. Und ich sage, nein, wir sind nicht bei Norma. Und ich habe immer geguckt, wo bleibt die Polizei und kam nicht. Naja, und er wurde am Telefon böse, richtig. Und geben Sie endlich und schrie. Na, und dann ist mein Mann dazwischen gekommen und sagte, was ist hier los, soll ich die Polizei rufen? Und
ich
da...
Ich werde mal die Polizei rufen.
Ja, eben. Und daraufhin hat sie sich umgedreht und ist los. Sie wollte gerade die Tasche nehmen. Mein Mann die Tasche dann, Telefon am Ohr, das Handy und ist hinterhergelaufen.
Ja, ich habe mich schon geärgert. Ich hätte sie mal gleich richtig festhalten sollen. Ne? Aber man weiß ja nie und ich sage, ich rufe mal die Polizei und so. Und da hörte sie Polizei und er ist aber los wie so ein Blitz. Sie war natürlich schnell, ne?
Ja, jetzt haben wir hier einmal Gisela gehört und dann hat Holger selber auch nochmal was erzählt. Und Holger rennt jetzt also hinter dieser Frau her und er hat mir gesagt, dass die aber relativ schnell aus der Puste gewesen sein soll und deshalb konnte er sie einholen.
Ich würde gerne eins nochmal fragen. Das klingt ja ein bisschen so, als wäre das auch ein Trick gewesen, dass sie die Übergabe gar nicht bei dem Supermarkt machen wollten, sondern dass quasi die Frau, die das Geld übernehmen sollte, ihr sozusagen schon entgegengekommen ist. Um Zeit zu gewinnen, ne? Kann das sein?
Ja, das weiß ich nicht genau. Also das konnten natürlich Gisela und Holger jetzt auch nicht nochmal nachvollziehen, wie genau das vonstatten gegangen ist. Vielleicht war die auch einfach schon ein bisschen früher da, die Frau, und hat sie schon gesehen und ging dann auf sie zu. Oder ja, vielleicht, man weiß es nicht genau. Da können wir echt nur spekulieren. Das hatte auch die Polizei nicht mehr herausgefunden, wieso das jetzt genau so abgelaufen ist.
Es würde halt tatsächlich ganz gut passen, natürlich, ne, weil die ja offenbar dann wirklich sehr auf die Zeit gedrängt haben.
Ja, total. Und man muss sich auch mal überlegen, so am helllichten Tag beim Norma auf dem Parkplatz, da ist ja auch viel los wahrscheinlich, ne? Und wenn dann da so eine mysteriöse Übergabe stattfindet, kann ja auch sein, dass das dann Aufmerksamkeit von anderen Menschen auf sich lenkt oder sowas. Vielleicht hat sich auch die Frau gedacht, naja, ich sehe die jetzt hier durch Zufall schon ein bisschen früher und gehe einfach schon mal auf sie zu. Vielleicht war es spontan, vielleicht war es geplant. Das können wir wirklich nicht mehr genau sagen.
Aber auf jeden Fall scheint ja noch eine weitere Person in der Nähe gewesen zu sein und die Situation beobachtet zu haben. Denn dann, der Betrüger hat sie ja dann am Telefon ja aufgefordert, ne, wirklich jetzt der Frau das Geld zu geben. Klingt fast so, als wären sie irgendwo beobachtet worden.
Ja, auch das können wir nicht mehr ganz genau sagen. Vielleicht war die Frau auch irgendwie verkabelt, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Was Gisela und Holger mir noch erzählt haben, aber das ist wirklich reine Spekulation. Also da konnte auch die Polizei nichts zu sagen, ob das stimmt. Das konnten die nicht belegen. Aber Gisela und Holger haben mir erzählt, dass sie, als sie rausgegangen sind, ein Stück davor, bevor sie dann auf diese Frau getroffen sind, ein Auto gesehen haben mit einem fremden Kennzeichen, also kein Kennzeichen hier aus der Region, sondern von weiter weg. Und dass da jemand drin saß, der die so beobachtet hat und dass denen das ein bisschen komisch vorkam. Aber die haben auch beide selber zu mir gesagt, in so einer Situation ist man natürlich total in Alarmbereitschaft und alles kommt einem komisch vor. Also vielleicht war es auch einfach nur irgendein Typ, der da im Auto saß und die zufällig angeguckt hat. Vielleicht haben die sich auch selber ein bisschen komisch verhalten, waren aufgeregt und der hat sich gedacht, was sind das für Leute? So, warum gehen die so komisch? Oder was auch immer. Ja. Vielleicht war es auch wirklich einer von den Trickbetrügern. Es kann ja sein, so wie du sagst, ne? Vielleicht hat die wirklich jemand direkt beobachtet und wusste dann genau, okay, da kommt sie jetzt und da kommt dann die vermeintliche Praktikantin und los, jetzt geben sie ihr das und so weiter. Aber das, wie gesagt, da können wir wirklich nur spekulieren.
Ja, die ganze Wahrheit werden wir dann nie erfahren.
Genau, aber wir werden schon eine ganze Menge Wahrheit erfahren, denn es geht ja jetzt noch weiter. So, und also Holger verfolgt, wie gesagt, diese Frau und er holt sie relativ schnell ein, weil die wohl dann nicht mehr kann. Und er hat dann erzählt, dass die sich in einer Einfahrt versteckt hat. Und da, als Holger dahin kommt und das sieht, dass sie da reinrennt, kommt in dem Moment auch die Polizei. Das heißt, die treffen dann aufeinander und schwärmen dann aus und suchen halt die Frau, weil sie sie zu dem Zeitpunkt nicht sehen konnten, rennen dann in die Einfahrt. Naja, und die Polizei findet sie dann da auch sofort und nimmt sie fest. Was dann aus der Frau wurde, darüber sprechen wir später noch. An dieser Stelle ist ja erstmal die ganze Aktion für Gisela und Holger zu Ende. Gisela hat ihre Tasche nach wie vor. Holger ist vielleicht ein bisschen aus der Puste, aber die beiden sind wohl auf und die Polizei nimmt die Frau mit. Sven, was hat denn diese Geschichte erstmal für einen Eindruck bei dir hinterlassen? Jetzt so ganz spontan.
Ja, also ich habe erstmal, habe ich mir gedacht, Mensch, das, was man sich wahrscheinlich häufiger denkt, bei diesem Anruf, ich sag mal, so würde sich ja niemals ein Staatsanwalt verhalten. Und auch sowas wie Kaution, das gibt es ja in Deutschland gar nicht. Und als er dann sie noch aufgefordert hat, dann den Schmuck zu wiegen, und da habe ich mich natürlich schon nochmal gefragt, Mensch, wie kommt es denn, dass es dann auch tatsächlich Fälle gibt, wo Menschen darauf reinfallen, dass die da nicht skeptisch werden oder hellhörig. Warum das so ist, darüber sprechen wir nachher auch nochmal, also warum das tatsächlich wirklich ja eigentlich jedem passieren kann. Aber das habe ich mich nochmal gefragt und dann habe ich mir auch gedacht, Mensch, bei so einer Aktion, wie die jetzt Gisela und Holger gemacht haben, das ist ja schon sehr mutig. Und hat man da nicht auch ein bisschen Angst? Also haben die da nicht auch Angst gekriegt?
Ja, diese Fragen habe ich mir natürlich auch gestellt und sie auch Gisela und Holger gestellt. Und erstmal spiele ich dir jetzt mal vor, was Gisela gesagt hat dazu, wie sie sich in der Situation gefühlt hat.
Weil sie hier zu Hause gesessen und habe gegrinst und habe gesagt, na, euch zeige ich das. Mehr nicht. Für mich war es ein Spaß. Bei der Übergabe nachher nicht mehr. Also da hatte ich dann doch ja Angst, weil ich habe gedacht, sie hat das nicht gekriegt, was sie wollte. Beobachten die das? Kommen die und rächen sich bei mir? Das sind die Gedanken, die einem dann durch den Kopf gehen.
Ja, das kann man sich schon vorstellen, ne? Weil die hat sie ja auch wirklich dann 1:1 gesehen. Und ich finde, das ist dann auch schon immer... Ne, also die Leute wissen dann, wie du aussiehst. Die wissen ja ohnehin schon, wo du wohnst und so. Also ich stelle mir das schon auch ein bisschen unheimlich vor. Sven, du hast ja uns schon erzählt am Anfang, dass du mit so Trickbetrügern geschrieben hast auf WhatsApp. Das ist natürlich noch ein bisschen was anderes als das, was Gisela und Holger gemacht haben. Könntest du dir vorstellen, wenn du so einen Anruf bekommst, dass du das auch so bis zum Ende durchziehen würdest, dich richtig mit denen zu treffen?
Also ich kann das sehr, sehr gut verstehen, was Gisela da eben erzählt hat. Ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man erstmal diesen Anruf bekommt oder wenn auch bei den WhatsApp-Nachrichten, dass sozusagen so weitergegangen wäre, dass einen schon ja so auch dieses Jagdfieber packt und man denkt, Mensch, euch zeige ich das. Aber genauso kann ich sehr gut nachvollziehen, dass einem das dann auch schnell über den Kopf wachsen könnte. Also ich glaube nämlich genau in dem Moment, wenn es dann ernst wird und wenn ich jetzt auch so ein bisschen drüber nachdenke, ich glaube, dann hätte ich schon auch ein bisschen Angst, denn tatsächlich, man trifft die dann ja auch, ich weiß ja auch, die kennen meinen Namen, die haben meine Telefonnummer, selbst wenn die Polizei die jetzt schnappt, will sich da vielleicht jemand rächen und so weiter. Also von daher, wenn man sich dann in Ruhe damit beschäftigt, würde ich sagen, nein, das sollte man lieber sein lassen. Und das würde ich dann, glaube ich, auch nicht machen. Dann doch lieber wirklich die Polizei rufen und die fragen, wie man reagieren soll. Aber genau darüber sprechen wir ja nachher auch nochmal. Da bekommen wir noch ein paar Tipps.
Ja, genau. Darüber sprechen wir später auch noch. Und ich habe auch mit Holger natürlich darüber gesprochen. Das könnte ich vielleicht noch einmal sagen, weil Holger hat natürlich auch gesagt, dass er Angst hatte um seine Frau. Dass für ihn so das Wichtigste war, dass seiner Frau nichts passiert. Und da habe ich mir dann auch gedacht, wenn man jetzt vielleicht so einen Anruf bekommt und man ist wirklich alleine zu Hause und man hat keinen, der mit einem zusammen dahin geht, der ihm den Rücken stärkt und ein bisschen mit aufpasst, dann ist man natürlich auch echt gefährdet. Ne? Gisela hat ja auch erzählt, dass die Frau versucht hat, die Tasche zu nehmen und so. Man weiß ja auch nicht, wer kommt da, ist derjenige stärker als ich, wird der handgreiflich. Also man begibt sich ja schon wirklich in Gefahr. Man hat es mit Betrügern zu tun, das sollte man auf jeden Fall nicht vergessen. Ich habe dann mit Gisela auch noch darüber gesprochen, was sie denkt, warum Leute darauf reinfallen und ob sie sich das überhaupt vorstellen kann. Weil sie selber und Holger, die sind ja nicht darauf reingefallen, aber bei ihnen war das natürlich auch klar, dass es sich um Betrug handelt, weil die halt eben gar keinen Sohn haben, sondern eine Tochter. Und Gisela hat mir dann gesagt, dass sie sich das früher selber nie vorstellen konnte. Und wenn sie das mal vom Bekannten gehört hat, dass die so einen Anruf bekommen haben oder sie das in der Zeitung gelesen hat, dass Leute da wirklich drauf reingefallen sind und Geld abgegeben haben, dann konnten sie das kaum glauben. Jetzt, nachdem sie diese Erfahrung gemacht hat mit den Trickbetrügern, sagt Gisela aber ganz klar, dass sie sich das schon vorstellen kann, weshalb solche Trickanrufe Erfolg haben.
Im Hintergrund sind wirklich Geräusche, als wenn man auf der Wache ist. Man hört Stimmen und. Naja, und die sprechen auch sehr ernst und ach, das ist schlimm. Und wenn dann jemand alleine zu Hause ist und viele, wenn man liest, die sind ja noch älter als wir. Die weinerliche Stimme, wenn es nun hinkommt, es wird von der Tochter und man kann sie kaum erkennen, weil die Stimme weint. Und dann, gerade wenn dann das Gegenüber, dieser alte Mensch, ist aufgeregt, hört nur mit einem halben Ohr zu. Also doch, will ich schon glauben, ja.
Es ist also alles sehr authentisch, ne, gemacht. Also natürlich, wir haben schon darüber gesprochen, dass ein Staatsanwalt dann sowas nie sagen würde, wie es jetzt in Giselas Fall zum Beispiel war. Oder dass es auch in Deutschland gar keine Kaution gibt und deshalb sowas auch nie eingefordert werden würde. Aber es ist natürlich schon so, da geht jemand ans Telefon, der weint. Das ist erstmal schon mal sehr emotional. Die Leute sind irgendwie alarmiert. Und dann kommen da so Behörden ins Spiel, vermeintlich. Ne? Also diese Trickbetrüger haben sich ja schon viel überlegt, richtig so eine Kulisse zu schaffen.
Genau, die ist richtig authentisch, ja, und professionell, ne?
Genau.
Und dadurch kann man dann natürlich wirklich dann doch schnell drauf reinfallen. Und mir ist gerade auch noch ein Gedanke gekommen, und vor allem, was ja auch gemacht wird, ist, es gibt ja immer so einen Appell an das Gewissen. Es geht um das eigene Kind sozusagen, ne? Und da reicht ja dann vielleicht auch wirklich nur so ein kleiner Funke, dass man nur kurz denkt, und wenn jetzt doch was dran ist, wenn das jetzt, also vielleicht hat man Zweifel, aber ist sich nicht ganz sicher. Und dann ist natürlich die Frage, niemand will sein eigenes Kind im Stich lassen. Und dann geht man vielleicht plötzlich darauf ein.
Genau, und man ist auch überfordert. Also die Leute, die sind ja erstmal komplett überrumpelt, die rechnen ja nicht damit. Bei Gisela und Holger ist das ja so, dass die jeden Tag mit ihrer Tochter telefonieren. Die Tochter ist ja auch schon erwachsen, hat selber schon Kinder und die sprechen jeden Tag miteinander. Das heißt, Gisela und Holger wissen auch immer, was da gerade los ist. Und wenn die jetzt vormittags mit ihrer Tochter telefoniert haben und wissen, da ist alles gut und nachmittags kommt ein Anruf, dann könnten die das ganz anders einordnen, als zum Beispiel jemand, der vielleicht nur alle paar Wochen oder Monate mal mit dem eigenen Kind spricht. Das gibt's ja durchaus auch, ne? Und die sind dann gar nicht up to date und dann ruft da jemand an, der weint, so eine weinerliche Stimme, das klingt ja auch nicht normal, ne? Sondern dann ist es auch schwerer, das zu erkennen. Ist das jetzt wirklich die echte Stimme oder ist das jemand anderes?
Ja, und die machen dann ja wahrscheinlich einfach wirklich viele solche Anrufe am Tag, bis sie dann jemanden finden, wo es gerade genau passt, ne? Vielleicht, wo dann vielleicht wirklich jemand einen Sohn hat, der länger nicht gesehen hat, der vielleicht mit dem Auto gerade unterwegs ist und dann in dem Moment drauf reinfällt, ne?
Ja. Ich finde, dass das total mutig ist von Gisela und Holger, dass die uns ihre Geschichte so nochmal erzählt haben. Und ich habe sie nochmal gefragt, was sie eigentlich antreibt. Weil sie hätten ja auch einfach das mit der Polizei abriegeln können und ja, hätten so weiterleben können. Genau, ja, hätten es einfach auf sich beruhen lassen können. Aber stattdessen sind sie ja so mutig und erzählen uns diese Geschichte. Aber Gisela hatte auch eine ganz klare Meinung zu, warum sie das macht.
Naja, das ist passiert. Wir haben vielleicht eine Person davor bewahrt. Vielleicht kann man damit auch noch mehreren. Dass einige vielleicht doch überlegen und nicht drauf anspringen. Das ist der Grund. Weil es ist ja ein Elend. Die Leutchen haben das Geld, woher auch immer, viel dafür gearbeitet, gespart und dann kommen dann solche Banditen und alles ist weg.
Sie hofft also, dass jetzt mehr Leute noch darauf aufmerksam werden und vielleicht dann noch mal drüber nachdenken, wenn sie so einen Anruf bekommen, ob das wirklich richtig ist. Wenn sie sich an die Geschichte von Gisela und Holger vielleicht erinnern.
Und ich finde, sie hat noch was ganz Wichtiges gesagt, denn natürlich geht es da häufig dann um das ganze Ersparte, was weg ist. Und es geht natürlich, sie hat das Wort Elend benutzt, tatsächlich wahrscheinlich auch, wenn man dann darauf reingefallen ist, da gibt es dann ein Schamgefühl darüber, dass man darauf reingefallen ist. Es gibt manchmal auch in Familien dann später Streit, weil dann vielleicht der Partner, sein Partner vorwirft, warum hast du dir denn geglaubt? Also das kann wirklich ganz schlimme Folgen haben. Ne? Von daher ist es wirklich jeder Fall, der da verhindert werden kann, ist wirklich wichtig.
Genau, aber zu dieser Schamsache, wir haben ja jetzt wirklich auch mal ganz hautnah miterlebt letztendlich durch die Erzählung von Gisela, haben wir eben schon gesagt, wie authentisch das ist. Ne? Und das ist wirklich auch, ja, da muss sich keiner für schämen, würde ich sagen, wenn man darauf reinfällt. Es ist natürlich bitter, wenn dadurch dann wirklich ein Schaden entsteht und ganz schlimm. Aber letztendlich, wenn einen das so eiskalt erwischt.
Natürlich, es kann jedem passieren.
Genau, und die Schuld liegt ja auch bei den Betrügern und nicht bei den Opfern.
So ist es.
Das ist genau. Nochmal, glaube ich, ganz wichtig zu sagen.
Was ich trotzdem nochmal ganz, ganz spannend finde, vielleicht müssen wir uns nochmal die Frage stellen, Gisela und Holger haben natürlich wirklich hier super mutig gehandelt. Wir haben ja aber vorhin auch schon mal erwähnt, dass es natürlich nicht ganz ungefährlich war. Und das haben sie ja auch selber dann gesagt, dass sie dann doch es ein bisschen mit der Angst zu tun bekommen haben. Deswegen wäre es auch nochmal wichtig, darüber zu sprechen, ist es denn richtig, wie sie sich verhalten haben? Soll man denn überhaupt auf sowas eingehen zum Schein?
Also die Antwort darauf ist erstmal grundsätzlich nein. Natürlich hat das jetzt in dem Fall der Polizei geholfen. Die Frau konnte festgenommen werden und Gisela und Holger haben ja auch keinen finanziellen Schaden dadurch bekommen. Von daher war das gut in deren Fall, dass sie es so gemacht haben, das kann man schon sagen. Aber das ist auf jeden Fall nicht das, was die Polizei rät. Aber es gibt ja noch jede Menge andere Möglichkeiten, um solche Täter zu überführen oder um die Polizei auf eine Spur zu bringen, um die bei ihren Ermittlungen zu unterstützen. Und darüber habe ich mit Silke Ziemann gesprochen. Die ist Polizeihauptkommissarin und leitet die Präventionsstelle der Polizeidirektion in Lübeck. Und in ihrem Job ist sie ganz viel unterwegs und besucht zum Beispiel auch Bewohnerinnen und Bewohner von Seniorenheimen und klärt die darüber auf, was für Betrugsmaschen es gibt und wie man sich davor schützen kann. Und mir hat sie das so zusammengefasst.
Bei den Trickbetrügereien gibt es diverse Szenarien und grundsätzlich unterscheiden wir zwischen dem Enkeltrickbetrug, wo praktisch eine ganz nahe Verwandtschaft vorgegaukelt wird und nach einigen Sätzen oder vielleicht auch einigen Anrufen wird dann eine Notlage vorgetäuscht, in der zum Beispiel die Großmutter dem Enkelkind doch bitte helfen sollte, weil eine Wohnung vielleicht gekauft werden sollte oder andere Dinge. Und da wird dann auch immer um Geheimhaltung gebeten und das wäre zum Beispiel einmal der Enkeltrick. Dann gibt es den Schockanruf, wo zum Beispiel gesagt wird, Ihre Tochter hat einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Es meldet sich ein Staatsanwalt. Und dann wird man aufgefordert, tatsächlich der Tochter zu helfen, indem man eben eine Kaution überweist. Hier in Deutschland ist es natürlich unüblich, Kautionen zu überweisen. Kautionen gibt es hier gar nicht. Das wissen aber viele Leute nicht. Eine weitere Variante ist der falsche Polizeibeamte. Da geht es in der Regel darum, dass eine rumänische Straßenbande gerade auf dem Weg sei. Man hätte vielleicht einen der Straßenbandenmitglieder tatsächlich dingfest gemacht und einen Zettel gefunden, wo eben auch die Adresse drauf ist. Und man befürchtet, also die Adresse desjenigen, der dann angerufen wurde. Und man befürchtet eben, dass da ein Einbruch stattfinden sollte bei ihm zu Hause. Und deswegen wollte man dann gucken, ob man die Bargeldmittel und den Schmuck in Sicherheit bringt, was dann ein Polizeibeamter, der dann klingeln würde, abholen würde. Auch das ist natürlich total unüblich in Deutschland. Das wird so nicht gemacht von der Polizei. Und als dritte, gerade sehr aktuelle Variante sind die WhatsApp-Betrügereien. Das heißt, man bekommt eine Nachricht per WhatsApp. Hallo Mama oder hallo Papa, das ist meine neue Nummer. Bitte lösch die alte Nummer. Und dann nach einigen Sätzen und ein paar Smileys, ein paar Emojis, kommt man dann dazu, dass man sagt, Mensch, ich bin gerade, was weiß ich, zum Beispiel brauchte ich ein neues Telefon, kann deswegen auch nicht online meine Rechnung überweisen. Bitte überweis doch folgende Rechnung für mich, sei so nett. Und dann hilft man natürlich auch gerne. Letztendlich, wenn das Geld erstmal im Ausland gelandet ist, ist es natürlich auch weg.
Ich finde, sie hat es jetzt nochmal schön zusammengefasst. Wir haben ja auch schon über vieles gesprochen. Das mit den WhatsApp-Nachrichten hast du uns erzählt. Von Gisela haben wir gehört, wie das mit den Schockanrufen läuft. Das ist jetzt aber natürlich auch wirklich ein sehr, sehr kurzer Überblick. Diese Trickbetrüger lassen sich halt wirklich immer wieder was Neues einfallen. Das haben wir ja jetzt auch gehört. Das ist wahnsinnig vielschichtig. Es gibt ganz viele verschiedene Varianten, die dann aufgetischt werden, die den Opfern weiß gemacht werden. Und das ist wirklich ja super komplex. Silke Ziemann hat mir dann auch noch erzählt, dass die zum Beispiel über die Notrufnummer 110 anrufen. Also die schaffen das technisch, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber die können das dann so programmieren, dass bei den Opfern da die Notrufnummer eingeblendet wird als Anrufer. Und dann denken die natürlich schon mal erst, oh Gott, das ist irgendwie die Polizei. Die Polizei würde niemals über die Notrufnummer anrufen, sondern immer über eine normale Telefonnummer. Aber die Leute sind halt auch da wieder total überrumpelt und wissen gar nicht, das richtig einzuordnen. Außerdem kennen natürlich die Betrüger den Ort und die Adresse der Leute. Ne? Die gucken dann vorher im Telefonbuch, suchen sich zum Beispiel ältere Namen raus. Das hatte mir Silke Ziemann auch erklärt, dass sie dann eben sehen, so wie bei Gisela und Holger, Gisela klingt ja eher nach einer älteren Person beispielsweise. Und dann rufen die halt an und probieren das einfach mal auf gut Glück.
Und hat sie dir auch was dazu erzählt, warum diese Betrugsmaschen sozusagen ja so erfolgreich sind, warum die damit dann doch ja im Endeffekt so häufig ans Ziel kommen, dass sich das für sie lohnt?
Ja, klar. Also sie sagt, also Silke Ziemann sagt, dass vor allem ältere Leute eben gar nicht so geübt sind im Umgang mit Behörden. Also ne, zum Beispiel die Polizei, die Staatsanwaltschaft, irgendwelche Gutachter, das klingt ja alles erstmal total offiziell und total professionell auch. Und wenn dann eben die vermeintliche Polizei am Telefon ist, dann sind diese Leute am anderen Ende total eingeschüchtert und die haben auch Angst, was falsch zu machen. Wenn die dann aber ganz genaue Anweisungen kriegen, ne, die denken, da ist ein Polizist dran, der sagt, es ist was Schlimmes passiert, aber wenn sie jetzt das und das machen, ne, und dann sind die halt auch froh, dass die solche Anweisungen bekommen, die sie dann eben befolgen können.
Ja, tatsächlich. Damit erklärt sich das dann auch, wenn, warum man da nicht skeptisch wird. Wahrscheinlich, wenn man einmal geglaubt hat, man hat es mit einem echten Polizisten zu tun, dann befolgt man diese Anweisung und hinterfragt die gar nicht mehr, ne?
Ja, ganz genau. Aber Frau Ziemann hat mir ja auch ganz viele Tipps verraten, wie man sich denn trotzdem davor schützen kann. Es ist natürlich eine Ausnahmesituation, in der sich die Opfer befinden, aber mit ein bisschen Hintergrundwissen kann man denn eigentlich so einen Schockanruf oder so eine WhatsApp-Nachricht relativ schnell enttarnen. Und wir hören uns jetzt mal an, was Silke Ziemann dazu gesagt hat.
Auf ganz klein zusammengebrochen ist der Tipp eigentlich, sich vor den Trickbetrügern zu retten. Nur legen Sie auf, warten Sie eine Zeit lang, kochen Sie sich meinetwegen Kaffee, trinken den Kaffee und überlegen Sie, ist das, was gesagt wurde, tatsächlich plausibel? Gucken Sie, dass Sie sich rückversichern können. Rufen Sie diese Behörden, die angeblich ja angerufen haben, tatsächlich an. Gucken Sie im Telefonbuch oder im Internet nach, ob die Nummer existiert und rufen Sie da gerne über deren Vermittlung an und lassen sich mit dieser Person verbinden. Wichtig ist, dass Sie das Telefonat einfach beenden. Meistens hat man ja auch schon ein komisches Bauchgefühl. Beenden Sie das Telefonat und lassen Sie sich nicht in viele Details verstricken. Also Ziel ist es tatsächlich, sie auf längere Zeit am Handy zu halten. Tatsächlich auch wird ihnen ein Taxi geschickt, damit sie zur Bank fahren können, wenn sie zum Beispiel so viel Bargeld nicht zu Hause haben und das Handy soll die ganze Zeit anbleiben. Das ist nur dafür da, dass sie praktisch in der Linie gehalten werden, dass sie sich keine andere Hilfe holen können und dass sie nicht in Ruhe überlegen können, weil sie ja immer praktisch am Ohr sind. Deswegen legen Sie einfach auf, überlegen Sie ganz genau und holen Sie sich dann Hilfe. Zur Not rufen Sie bei der 110 an und wir klären das ab. Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen oder auch die finanziellen Verhältnisse. Geben Sie bitte auch keine personenbezogenen Daten bekannt. Nennen Sie auch keine Namen von Angehörigen und raten Sie bitte nicht, wer dran ist. Das soll der Anrufer erklären, wer er tatsächlich ist. Vielleicht können Sie mit Fangfragen gucken, ob es tatsächlich der Enkel ist. Da lassen sich am besten im Vorfeld schon Fragen dazu einfallen. Die Polizei ruft selber nie mit der 110 an. Das heißt, die 110, wenn die bei Ihnen eingeblendet ist im Display, dann ist es tatsächlich ein Trick. Der ist nicht legal, aber er ist möglich. Und dann ist es auf alle Fälle ein Betrugsversuch. Das Gleiche ist bei der 112 oder der 1310. Das ist die Verbindung, die Vermittlung der Polizei. Polizei selber verlangt nie nach Bargeld, nach Schmuck, Gold oder anderen Wertsachen. Deutsche Behörden arbeiten nicht mit der Kaution. Wenn eine Kaution gefordert wird, kann es nur ein Betrugsversuch sein. Die Polizei fordert sie auch nie auf, als Lockvogel zu agieren. Auch das kann also nur ein Betrugsversuch sein. Und ruft sie ein angeblicher Polizist mit unterdrückter Nummer zurück, lassen sich Name und Dienststelle geben, legen Sie bitte auf, warten Sie einen Moment und fragen Sie dann unter der Nummer Ihrer Polizei oder unter der 110 nach. Die können das überprüfen oder eben auch als Betrugsversuch enttarnen. Aber wichtig ist, Sie legen auf, Sie warten einen Moment und dann wählen Sie bitte nie mit der Rückruftaste, sondern geben immer die Ziffernfolge selbstständig ein. Seien Sie bitte auch misstrauisch bei Geldforderungen im Zusammenhang mit Ihren Angehörigen. Legen Sie dann bitte auch auf und rufen Sie Angehörigen unter tatsächlich Eingabe der Telefonnummer zurück oder auf einem anderen Apparat oder auf der Arbeitsstelle oder eben den Ehepartner dabei. Nie bitte die Rückruftaste nehmen. Lassen Sie gegebenenfalls Ihren Vornamen und die Adresse oder lassen Sie sich komplett aus dem Telefonverzeichnis streichen. Seien Sie sich aber bitte bewusst, dass Ihre Daten trotzdem ja noch im Umlauf sein könnten. Denken Sie dran, ältere Namen stehen für ältere Menschen, Frauennamen deuten auf alleinlebende Senioren hin, also alles vermeintlich leichte Opfer. Lassen Sie bitte auch nie eine fremde Person, auch keine Polizeibeamten in Ihrer Wohnung. Sie sollten sich immer rückversichern. Notfalls dürfen Sie auch die 110 wählen. Wir haben alle Funkrufnamen und letztendlich kann man dann sicher sein, dass es die Polizei ist, wenn das über den Notruf abgeklärt ist. Es gibt auch noch weitere kleine Tricks, um an Ihr Geld zu kommen. Letztendlich ist ein Trick zum Beispiel, wenn Sie eine unbekannte Nummer im Display sehen und Sie drücken auf die Wahlwiederholung, dann könnten Sie eine sehr kostenintensive Nummer auslösen. Das heißt, wenn Sie dann in der Warteschleife sind, kostet es pro Minute und Minute und Minute. Aber dann haben Sie ja tatsächlich selber diese Telefonnummer gewählt, ohne zu wissen, wer dahinter steckt. Sie könnten das vorher googeln, da würden Sie vielleicht schon drauf stoßen, dass es eine betrügerische Nummer ist, die tatsächlich nur abzockt. Drücken Sie bitte, wenn Sie angerufen werden, auch nie eine weitere Taste am Telefon, wenn Sie dazu aufgefordert sind. Auch dann entsteht eine neue kostenintensive Verbindung. Dann kommen Sie mit Sicherheit in eine Warteschleife mit Musik und der Ansage, Sie sind auf Platz 10, nachher schon auf Platz 8 und so weiter. Ziel ist es einfach, Sie in einer teuren, kostenintensiven Nummer zu halten. Und das wird dann über Ihr Konto praktisch nachher abgebucht. Also Ihr Konto bei dem Telefonanbieter. Wir als Polizei raten grundsätzlich tatsächlich nicht auf solche Tricks einzugehen und die Leute nicht in die Irre zu führen, um uns dann bei der Aufklärung zu helfen. Letztendlich muss man bedenken, dass man ja an einer bestimmten Stelle wohnt und auch weiterhin da wohnen möchte. Und wenn dann die Trickbetrüger eventuell wissen, wo man wohnt, ist das, glaube ich, kein gutes Gefühl für die Zukunft. Außerdem gibt man sich ja in Gefahr und das möchten wir keinem zumuten.
Ja, da haben wir jetzt natürlich wirklich sehr, sehr viele richtig gute Tipps bekommen. Und man kann es wahrscheinlich wirklich so zusammenfassen, der Kern ist auflegen. Ja. Einfach auflegen. Und wenn man nicht ganz sicher ist, ob nicht vielleicht doch was dran war, dann selbstständig bei der Polizei anrufen und das nicht über die Rückruftaste, sondern selber die Nummer wählen, die man sich im Telefonbuch oder im Internet rausgesucht hat. Aber auflegen ist sozusagen der Kern des Tipps. Was mich nochmal interessieren würde, du hast dich jetzt ja sehr intensiv damit beschäftigt und sehr viel recherchiert. Weißt du eigentlich, wie viel Taten ist, also wie viel Trickbetrügereien es so gibt in Deutschland?
Ja, das ist gar nicht so einfach herauszufinden. Ich habe da beim Landeskriminalamt von Schleswig-Holstein mal nachgefragt und die haben gesagt, dass das zum Beispiel nicht in dieser alljährlichen Kriminalstatistik erfasst wird, sondern die mussten das extra für uns hier, für diese Folge, händisch aussuchen sozusagen. Und 2023 waren das ungefähr 1000 Schockanrufe mit falschen Polizeibeamten, also in ganz Schleswig-Holstein. Ne? Und 2500 in etwa gab es mit Enkeltrick anrufen und über WhatsApp wurden weit über 3600 Nachrichten verschickt. Also jetzt nur im Jahr 2023, ne?
Und das sind ja wahrscheinlich nur die Sachen, die dann gemeldet von der Polizei, ne?
Richtig. Es gibt natürlich auch noch eine Dunkelziffer, von der man nicht weiß, wie hoch sie ist. Denn nicht jeder meldet das ja eben der Polizei. Ja. Ne? Also wenn ich dann mich selber denke, ich habe auch schon mal so eine Nachricht aufs Diensthandy bekommen, ich habe das einfach ignoriert.
Ja, also das wird sehr, sehr viel höher sein. Also ich glaube, ich habe schon an die 10 solcher WhatsApp und SMS bekommen, mehrere Mails. Also ich denke mal, das ist ja wahrscheinlich auch tatsächlich gerade bei diesen WhatsApp- und E-Mail-Geschichten die Masche, dass man wirklich auf Masse setzt. Ne? Die werden massenweise verschickt und wenn dann nur 0,01% der Leute darauf reagiert, ja, dann ist es leider, reicht es dann schon.
Genau, die allermeisten Fälle sind wirklich Versuche. Das zeigen auch die Zahlen. Also wenn man sich jetzt mal 2023 anguckt, zum Beispiel die Schockanrufe, wo sich die Betrüger als Polizeibeamte ausgeben, da waren es etwa 30 in ganz Schleswig-Holstein, die Erfolg hatten. Aber man darf natürlich nicht vernachlässigen, da entsteht unter Umständen wirklich ein riesengroßer Schaden. Also 2023 waren das im Zuge dieser 30 erfolgreichen Trickanrufe ist ein Schaden von über 600.000 Euro entstanden. Das muss man sich mal vorstellen. So. Und 2022, also im Jahr davor, da lag der Schaden in ganz Schleswig-Holstein sogar bei über 1 Million Euro. Nur für diese Schockanrufe, wo sich die Leute als Polizeibeamte ausgeben. Da sind noch nicht die Nachrichten mit drin und auch noch nicht dieser klassische Enkeltrick. Also jetzt wirklich nur diese Anrufe von den falschen Polizeibeamten. Und, über 1 Million Euro.
Ja. Dann wollen wir mal hoffen, dass es durch unsere Folge noch ein bisschen weniger wird im nächsten Jahr. Aber tatsächlich sieht man da genau das. Die brauchen halt relativ wenige Erfolge, weil sie dann mit jedem Erfolg so viel Geld erzielen oder erbeuten können, dass es sich dann für die schon lohnt. Ne? Wenn es denn jetzt aber mal passiert ist, dass man darauf reingefallen ist und vielleicht wirklich Geld entweder überwiesen hat oder übergeben hat, gibt es da, wie sind da die Chancen, dass man das Geld vielleicht zurückbekommt, wenn man dann die Polizei verständigt?
Ja, leider sind die nicht so gut, die Chancen. Das ist natürlich auch immer von den Ermittlungen abhängig, ne? Wenn die Polizei die Täter tatsächlich kriegt, dann kann das natürlich schon sein, dass die auch das Geld wiederbekommen. Da ist natürlich die Frage, wann können die die überführen? Kommen die denen erst lange im Nachhinein auf die Schliche oder können sie direkt jemanden festnehmen, so wie bei Gisela und Holger? Aber auch da, ne, ist es halt super schwer zu ermitteln, wenn das nicht gerade so läuft wie bei Gisela und Holger. Und selbst dann ist es oft schwer, weil, das hat mir auch die Polizei gesagt, die Täter agieren meistens aus dem Ausland. Das heißt, die haben dann vielleicht so eine Zentrale oder so, wo die sitzen, im Ausland, nicht in Deutschland. Und die halten dann Kontakt mit Tätern, die vor Ort sind. Das war dann im Fall von Gisela und Holger eben diese vermeintliche Praktikantin, die das Geld und den Schmuck abholen sollte. Und wenn man jetzt den erwischt, denjenigen, der die Übergabe macht, dann hat man halt eben nur, ich sag mal in Anführungszeichen, ein kleines Rädchen im großen Getriebe. Ja. Ne? Und diese Leute, die werden dann natürlich festgenommen und die werden vernommen, aber meistens reden die auch gar nicht. Ne? Und die müssen ja auch nicht aussagen. Die können ja schweigen. Aber das macht es natürlich so wahnsinnig schwer. Und dann kommt man den eigentlichen großen Tätern, in Anführungszeichen, also der ganzen Bande, kaum auf die Schliche, weil die ja auch nicht mal hier vor Ort sind, sondern irgendwo im Ausland sitzen. Es ist super schwierig, die Nummern nachzuvollziehen. Also wo kommen die her? Ne, die rufen mit falschen Nummern teilweise an, mit 110 und so. Das ist halt für die Polizei dann super schwierig, da irgendwie was Handfestes zu bekommen, wie die den Tätern auf die Schliche kommen.
Ja, ich glaube, man darf sich da einfach nicht die Hoffnung machen, dass man so einen Anruf zurückverfolgen kann oder so. Das funktioniert dann leider meistens nicht. Ne? Genauso wie es ja auch bei diesen Konten ist, wenn man da mal überwiesen hat, das sind häufig Konten, die verlieren sich dann irgendwo um nichts und da kann man, ja, ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass man die immer wirklich nachverfolgen kann, wahrscheinlich in den seltensten Fällen.
Genau, das hat Silke Ziemann uns ja auch gesagt, dass wenn das Geld erstmal im Ausland ist, dass es dann halt total schwierig ist, da das irgendwie nachzuvollziehen, wo das jetzt genau gelandet ist. gerade wenn es sich um Bargeld handelt. Und das ist ja eben bei diesen Fällen oft so, dass eben die älteren Leute dann wirklich viel Bargeld zu Hause haben und das dann übergeben wird oder auch Schmuck. Ne? Und wenn das dann erstmal ja im Ausland gelandet ist oder generell irgendwie weiter gegeben wird über die Betrüger, dann ist das, wie gesagt, super schwer, das nachzuvollziehen. Silke Ziemann hat mir noch gesagt, dass bei Überweisung es manchmal noch die Möglichkeit gibt, so eine Rücküberweisung anzufordern. Aber das ist ja halt wirklich auch sehr selten dann der Fall, ne? Dass es sich darum handelt. Ich hatte noch bei der Lübecker Kriminalpolizei nachgefragt, wie so die Aufklärungsquote ist. Sven, was schätzt du?
Ich befürchte mal, dass die wahrscheinlich erschreckend gering ist. Also ich würde tippen unter 5%.
Weit. Also ein Kollege da hat mir gesagt, dass die in Lübeck in den letzten Jahren bei 1% lag. Ja, daran sieht man schon, wie wahnsinnig schwierig das ist, für die Beamten da zu ermitteln. Ne?
Und bei diesem 1%, also wenn sie dann wirklich mal jemanden erwischen, kann man da sagen, was diese Trickbetrüger eigentlich so für Strafen erwarten? Mit was müssen die rechnen, wenn die wirklich mal vor Gericht kommen?
Ja, das ist auch sehr schwer zu sagen. Ich habe da bei der Polizei nachgefragt und ich habe auch mal ein bisschen selber recherchiert. Da findet man doch echt einiges auch zur Geschichte des Enkeltricks im Internet. Und die Urteile, die da so bislang gesprochen wurden, die bewegen sich so im Rahmen von 1 bis 10 Jahren Freiheitsstrafe. Das ist natürlich von ganz vielen Faktoren abhängig, ne? Wie groß der Schaden ist, wie die vorgegangen sind und so weiter.
Jetzt ist es ja so, dass in unserem Fall wurde ja auch jemand verhaftet, nämlich die Dame, die das Geld abholen sollte. Wie ist das denn weitergegangen? Gibt es da vielleicht sogar schon sowas wie einen Prozess?
Ein Prozess gibt es noch nicht, aber ich habe mit einem Polizeibeamten aus Lübeck gesprochen, nämlich mit Jörg Schmidt, der ist Polizeihauptkommissar bei der Kriminalpolizei und hat die Ermittlungen in dem Fall geleitet. Und der hat mir erzählt, dass die Frau, die da festgenommen wurde, zunächst mal in U-Haft gekommen ist, also in Untersuchungshaft. Und die konnten aber leider keine weiteren Täter identifizieren.
Also hat sie wahrscheinlich geschwiegen.
Genau, die hat geschwiegen, ja, das war genau so ein Fall, ne? Und die Frau kam auch selber nicht aus Deutschland. Und die haben versucht, sie zu vernehmen, aber wie gesagt, sie hat geschwiegen. Deswegen konnten die jetzt so auf Anhieb erstmal keine weiteren Täter identifizieren. Der Fall liegt jetzt bei der Staatsanwaltschaft in Lübeck. Und da habe ich auch nochmal nachgefragt. Ich wollte natürlich wissen, wie die Ermittlungen jetzt weitergegangen sind. Der Oberstaatsanwalt Jens Buscher hat mir gesagt, dass das Ermittlungsverfahren noch immer nicht abgeschlossen ist.
Wie lange läuft das denn überhaupt? Also wie lange liegt der Fall genau zurück?
Also Stand jetzt, wo wir aufnehmen, 3-4 Monate liegt das zurück.
Ja.
Genau.
Das ist ja tatsächlich dann noch nicht so viel Zeit, da kann das dann wirklich gut sein, dass da die Ermittlungen noch laufen. Ne?
Genau, da malen die Mühlen ja auch bekanntlich etwas langsamer vielleicht. Wobei, das würde wahrscheinlich die Staatsanwaltschaft nicht behaupten und die Polizei. Aber ja, sowas kann auf jeden Fall ein paar Monate dauern.
Muss ja auch gründlich ermitteln.
Genau, und man muss natürlich auch mal sehen, ne, die haben ja auch viel zu tun da in der Behörde. Und so ein Fall ist dann vielleicht, hat auch vielleicht nicht unbedingt Vorrang jetzt vor einem Mordfall oder so. Wobei ich nicht weiß, ob da momentan in Lübeck ein Mordfall ermittelt wird. Gut, sei es drum. Also auf jeden Fall, das Ermittlungsverfahren läuft noch. Und Jens Buscher hat mir gesagt, dass gegen die Beschuldigte eben ein Haftbefehl erlassen wurde vom Amtsgericht Lübeck. Das war nach der Festnahme. Und im weiteren Verlauf des Verfahrens wurde das dann aber vom Amtsgericht wieder außer Vollzug gesetzt. Das bedeutet, dass die Beschuldigte erstmal entlassen wurde aus der Untersuchungshaft. Der Haftbefehl ist aber nicht aufgehoben, da sie selber einen Wohnsitz im EU-Ausland hat. Ne, wir hatten ja schon gesagt, sie kommt nicht aus Deutschland. Durfte sie dann sozusagen zurückkehren in ihr Heimatland.
Ja, es ist dann ja wahrscheinlich so, tatsächlich wie dieses berühmte Beispiel von der Fluchtgefahr. Ne? Wenn du dann einen festen Wohnsitz hast und da keine Fluchtgefahr besteht, dann kann man halt aus der Untersuchungshaft entlassen werden. Zumal man auch sagen muss, ist ja auch immer eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Also normalerweise ist es so, wenn man in U-Haft kommt, dann darf es höchstens 6 Monate lang dauern, bis eine Anklage erhoben wird. Aber selbst sie, da sie ja auch, wir hatten es ja schon gesagt, wenn ein kleines Rädchen im Getriebe ist, muss man auch sagen, selbst ein halbes Jahr Gefängnis, weiß man auch gar nicht, ob das sozusagen verhältnismäßig wäre. Ne? Es kann gut sein, dass sie selber vielleicht eine Bewährungsstrafe kriegen würde. Von daher wäre das dann auch unverhältnismäßig, sie da die ganze Zeit im Gefängnis festzuhalten.
Genau, und der Fall kommt natürlich auch so schnell nicht vor Gericht, denn dafür muss die Staatsanwaltschaft erstmal eine Anklage erheben. Ne? Und das ist eben noch nicht passiert. Jens Buscher hat erklärt, dass das eben erst der Fall sein kann, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind. Aber es heißt auch nicht, dass wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind, dass dann auch automatisch eine Anklage erhoben wird, ne? Sondern das hängt natürlich alles von den Ermittlungen ab. Kann man ihr überhaupt anbeikommen, ne? So, was haben die rausgefunden? Und da läuft eben noch das Verfahren. Und deshalb bleibt es noch spannend. Und wir warten ab, ob es denn tatsächlich zur Anklage kommt und eventuell auch zum Gerichtsprozess.
Genau, und Sie können ja mal schauen, wann denn dieser Podcast erschienen ist. Und wenn seitdem schon ein paar Monate vergangen sind, vielleicht einfach mal googeln bei LN Online, gucken. Denn wenn es zum Prozess kommt, bin ich sicher, sind wir da dabei und werden natürlich auch darüber berichten. Und dann kann man da bestimmt nachlesen, wie es denn ausgegangen ist am Ende.
Ja, da gehen wir mal von aus. Ja, Sven, dann sind wir ja auch schon wieder am Ende unserer Folge. Ich muss sagen, wir haben heute ja auch ein bisschen geschmunzelt an der einen oder anderen Stelle, aber ich fand es auch wirklich sehr spannend, das mal so komplett nachvollziehen zu können. Wie läuft sowas eigentlich ab? Wie kann man solchen Leuten auf die Spur kommen? Und ich möchte auch nochmal an dieser Stelle mich sehr bei Gisela und Holger bedanken, dass die uns das wirklich so detailliert erzählt haben.
Ja, ich fand es auch tatsächlich super spannend, mal zu hören, was dann passiert, ne, wenn man darauf eingeht. Und ich denke, wenn wir einen kleinen Beitrag dazu leisten konnten, vielleicht noch den einen oder anderen aufzuklären, damit er nicht darauf reinfällt, dann hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Und was, glaube ich, auch nochmal klar geworden ist, ist, es kann tatsächlich jedem passieren, dass man von Trickbetrügern reingelegt wird. Also, das ist so, aber wir drücken natürlich die Daumen, passen Sie gut auf, ne, dass Ihnen sowas nicht passiert und haben sich gemerkt, im Notfall auflegen.
Ganz genau, ja. Damit würde ich sagen,
legen wir jetzt auch auf.
Genau, wir legen jetzt auch auf und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis dann, tschüss.
Ach so, bevor wir es vergessen, schauen Sie doch auch gern auf unserer Themenseite auf www.ln-online.de/truecrime vorbei. Dort gibt es noch ganz viele Infos, Artikel und Fotos zu allen unseren Folgen.
Dies ist ein Podcast der Lübecker Nachrichten, produziert von Verbal You.